Das Ende der Träume von Matthias Brandt.
Vielleicht riete mir Rabbi Nachman, aber wo ihn finden unter all der Asche? Zbigniew Herbert.
Selbstverständlich, nicht wahr? Ja, der Bub. Das ist eine einzige Freude, nicht wahr? Ja, grüß dich, Günther. Was führt dich her? Willst du dich auch ein bisschen amüsieren? Was ist?
Oberscharführer, du hast meinen Juden getötet. Und ich? Deinen.
Name: Schulz, Bruno. Geboren am 12. Juli 1892 in Drohobitsch, Galizien. Nachts geboren. Beruf: Maler, Zeichenlehrer und Schriftsteller. Besonderes Kennzeichen: bucklig. Erschossen am 19. November 1942, dem sogenannten Schwarzen Donnerstag, im Ghetto Drohobitsch. Schütze: SS-Scharführer Karl Günther. Ort: Tschatzki-Ekimitskiewicz-Gasse. Zeit: mittags. Spätere Notiz des Judenrates auf Briefen an Schulz: Empfänger unbekannt verzogen. Name: Schulz, Bruno. Einer von 100 erschossenen Juden an diesem Donnerstag in dieser östlichen Stadt im Jahr 42. Gründe: Erstens, die Person gilt nach offizieller Auffassung als Untermensch. Zweitens, eine Rivalität zwischen zwei Kollegen derselben Gestapo-Dienststelle. Der Oberscharführer Felix Landau aus Wien hatte den Zahnarzt Löwe erschossen, einen polnischen Juden, den SS-Scharführer Karl Günther protegiert hatte, zum eigenen Vorteil. Was lag näher, als dass nun Karl Günther seinerseits den Schriftsteller und Zeichner Bruno Schulz erschoss, einen polnischen Juden, den Felix Landau protegiert hatte, zum eigenen Vorteil. Günther und Landau sind quitt. Ausgelöscht: Schulz, Bruno. Ausgelöscht: seine Träume, Visionen, Erinnerungen. Beendet: die trunkene Sprache, die Bilder verschränkter, ineinander taumelnder Zeiten. Ausgelöscht:
plötzlicher Schlag, brennend, im Rücken kaltglühendes Eisen, gleißend, bohrend, wegreißend im eigenen Fleisch. Das Pflaster, das gelbe Pflaster der buckligen Steine, die Hand, die gelbe Pfütze. Was tut die Hand in der gelben Pfütze? Das Wasser, brennnesselgrün im Himmel. Und dieses Fallen, Stürzen in dunkle, körperlose Flut, Sog dämmernder, zittriger Luft, Fallen in einen breiten Brunnen. Zwischen immer dunkleren Mauerringen dahin, tiefer, so tief. Über meinen Füßen weit oben ein Blauhimmel, strahlend mit wenig weißen, getupften Wolken, die ins Hohe davonrasen, fort von mir. Die Hand, das Pflaster, die Pfütze, Strudel, dämmernde Strudel zwischen breiten Mauerringen kopfüber, wie umgestülpt, bodenlos, dunkel, immer dunkler dazwischen Felder, Wiesen, Wege, Gesichter, Menschen, Hunde, vorbei, schon vorbei. Wart nicht mit dem Essen auf mich, Jelena. Ich komme später. Ein wenig später. Alles dreht sich, ich selbst um mich selbst. Schwebend, treibend, tänzelnd, schaukelnd davon. Was war? Was ist? Fallen, Sturm, Strudel aus bohrendem Schmerz im Rücken. Und Regen und Sonne und Nebel und Wind und Schnee und Männer und Frauen und Gesichter und Hunde und Lächeln. Und fahle Blässe, längst vergangene, rasende Bilder, nie vergangene, rasende Bilder. Fallend zwischen Mauerringen blick ich ins Unten.
Oberscharführer, der Jude Schulz.
So, so. Sie sind also der Jude Schulz. Herein, wo stehst du so ängstlich bei der Tür rum? Moment. Außendienststelle Drobitsch, Oberscharführer Landau. Jawohl, stummer Führer. Jawohl. Jawohl. Ja. Jawohl. Jawohl, stummer Führer. Wiederhole. Die jüdischen und polnischen Banditen sind aufgegriffen. 7 Personen, 6 Männer, 1 Frau. Die Schmugglerbande wurde auf frischer Tat gefasst und in Gewahrsam genommen. Abtransport bereits verfügt. Die Banditen sind zu übernehmen. Jawohl, stummer Führer. Stummer Führer, bitte meine aufrichtigsten Glückwünsche entgegennehmen zu wollen. Jawohl. Herr Hitler, stummer Führer.
Tanzende Lichtflecken. Dicke, klobige Hände. Neben Akten, ich kann ihn nicht fassen, erkenne ihn kaum, als ob er schwebt.
Geschnappt. Endlich. Eine Schmugglerbande hier aus der Gegend, jüdische und polnische Banditen. Die haben auf der arischen Seite gut zusammengestohlen und im Ghetto für riesige Summen verschachert. Als ob wir die Juden hungern ließen, Herr Schulz.
Ich verstehe Sie so schlecht, Herr Oberscharführer. Sie sind so weit weg, Ihre Stimme so leise.
Aber nehmen Sie doch Platz. Kommen Sie näher, ein Judenreferent frisst doch keine Juden. Ja, na? Was meinen Sie, warum ich Sie hab herbringen lassen?
Nun, wenn Herr Oberscharführer...
Sie können es im Grunde gar nicht wissen. Sehen Sie, ich habe hier Ihre Eingabe vom 21. November 1941 an den Judenrat gerichtet, zwecks Bitte um eine geeignete Tätigkeit. Referenzen, Probezeichnungen und so weiter. Die ist doch von Ihnen, diese Eingabe, nicht?
Jawohl, gewiss.
Sie waren Zeichenlehrer an der hiesigen Schule am Gymnasium. Viele Jahre, stimmt's?
Jawohl, fast 18.
Bis die Schule geschlossen worden ist, weil es ja keine Judenschule mehr gibt. Ja. Sie sind Maler? Ja, die beigefügten Zeichnungen? Ja. Ein bisschen dekadent. Aber Sie können mit dem Zeichenstift umgehen, Herr Schulz. Das sieht man sofort als Fachmann. Also, ich hätte vielleicht eine Beschäftigung für Sie.
Lauter. Ich verstehe Sie so schlecht. Bitte lauter. Da wäre ich Ihnen wirklich dankbar.
Na, mal abwarten. Wissen Sie, ich bin eigentlich ein Kunstfreund, im weitesten Sinne. Ich habe selber wie Sie Architektur studiert, in Wien, meiner Heimatstadt, wissen Sie. Diese eigentlich deutsche Architektur, ich weiß nicht, ob Sie das kennen oder ob Ihnen das als Jude überhaupt zugänglich ist, diese Bauten da in Berlin, Nürnberg, München, diese Prachtbauten, wissen Sie, mit diesen prunkvollen Säulen und dem kostbaren Boden innen, herinnen ohne ein einziges Staubkorn und hohe Säle, Glanz und Marmor, kolossal. Man fühlt sich irgendwie erhaben, irgendwie deutsch. Man weiß in so einem Raum, man gehört dazu.
Er schwankt, zittert, wie im Wind. Die klobigen Hände im Licht des Mittags. Fette Hände. Aber was ist? Er redet so leise.
Ich bin auch ein Kunstfreund im weitesten Sinne, mit viel Sinn für die Mythologie, die Schönheit der kräftigen Körper bei unseren Vorfahren. Auch bei den alten Griechen, dieses Heldische, verstehen Sie? Also, es geht um Folgendes. Ich habe von der SS ein Häuschen zugeteilt bekommen, etwas heraus am Stadtrand, schmuckes kleines Ding, einstöckig, frisch geweißt. Meine Frau ist schon eingezogen und wir haben einen süßen Buben. Ja. 6 Jahre ist er alt. Und das ist alles sehr schön, wissen Sie, das ganze Haus, der Garten. Nur irgendwie die Wände sind so kahl, so einfach bloß weiß. Und da habe ich mir gedacht, der Bub hat einen wunderbaren Blick aus dem Fenster in so einen kleinen Vorgarten mit Sträucher, ein geharkter Weg. Und da soll nun auch ins Zimmer ein bisschen was Farbiges reinkommen. So Märchenmotive aus deutschen Märchen, wissen Sie, von den Brüder Grimm. Kennen Sie die Märchen?
Ich verstehe Sie so schlecht, Herr Oberscharführer. Er steigt hoch, hinter dem Schreibtisch hoch, fliegt im Zimmer umher und sitzt wieder da und steigt hoch. Schwebt. Ich bin mit der deutschen Sprache aufgewachsen. In meiner Kindheit war hier überall Galizien unter österreichischer, kaiserlicher Verwaltung. Auch Drohobitsch.
Ja, Sie sprechen recht gut Deutsch. Also ich denke an Aschenputtel, Hans im Glück, Schneeweißchen und Rosenrot. 2, vielleicht 3 Märchenmotive. Ich könnte es Ihnen befehlen. Aber ich möchte Sie lieber fragen, würden Sie mir das Zimmer von meinem Buben ausmalen?
Ich verstehe Sie so schlecht. Wie soll das? Ich bin etwas überrascht.
Na, zur Probe könnten Sie erst einmal mich porträtieren. Ich werde mich selbstverständlich erkenntlich zeigen, mit Dingen, die im weitesten Sinne der täglichen Lebenshaltung zugeordnet sind, wie Kaffee, Brot, Kuchen und so weiter, Zigaretten. Ich meine, ich bin ein Kunstfreund. Das ist eine rein private Angelegenheit. Keine dienstliche Anweisung.
Ich würde das machen.
Na, also, das freut mich. Und wenn's klappt, dann könnte man vielleicht noch andere Aufträge finden für Sie. Im Kameradenkreis. Der Rittersaal in der Gestapo-Dienststelle zum Beispiel ist auch sehr kahl, mit grauen Wänden. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kameraden da ganz gern ein paar Bilder an den Wänden hätten, so Fresken aus der germanischen Mythologie mit zum Beispiel schöne Frauen. Ganz allegorisch natürlich. Ja, Sie wissen, woraus ankommt.
Er gleitet herunter, sitzt wieder an diesem Schreibtisch. Herr Oberscharführer, ich möchte bitten, darauf hinweisen zu dürfen, dass ich eine Cousine, meine verwitwete Schwester und deren Sohn miternähren muss.
Keine Sorge, es wird genug drinnen sein in die Pakete. Wir sind großzügig. Und wer das isst, wer das nachher wirklich aufisst, das ist der geheimen Staatspolizei und dem Judenreferenten von Drobitsch vollkommen wurscht. Fangen's nächste Woche an. Und wegen einem Passierschein aus dem Ghetto heraus, da kümmere ich mich drum. Am besten Sie kommen Sie am Montag nächste Woche, Punkt 11 Uhr, hierher zu mir in die Dienststelle.
Die Hand, das Pflaster, die Pfütze. Wart mit dem Essen auf mich, Jelena. Ich komme. Bald. Der Mann des Strudel. Die Ringe des Brunnens. Neben, über, unter mir. Breit wegreißend im eigenen Fleisch. Tiefer der Sog. Brennende, splitternde Wunde. Bohren im Rücken. Rauch. Fahles Grau. So ein Grau. Unermessliches Grau. Ich höre, höre.
Verfaultes Zeug. Hier, dieser Anzug. Prachtstück von einem Anzug. Vornehmes Grau mit warmer Weste, das Richtige für den Winter. Da sie kaum abgewetzt. So eine gute Qualität.
Aber das Futter, das ist doch voller Löcher.
Unsinn. Wie können Sie das behaupten? Erstklassige Ware. Lauter Löcher, so eine Frechheit.
Aber es sind doch lauter Löcher.
Herr Schulz, guten Tag.
Friedmann.
Sehen Sie, was ich für gute Kartoffeln bekommen habe.
Gute Kartoffeln? Wie teuer?
30 Worte.
Draußen kostet das keine 5. Was die alles anbieten. Altes Zuckerzeug. Verstaubt. Postkarten von weit. Drüben ein Mantel. Das Futter voller Löcher. Alles teuer. Dann kommt ein Deutscher und tritt alles kaputt. Was macht Ihre Frau?
Krank. Vorige Woche habe ich sie zurückgekauft vom Transport. Für den letzten Schmuck.
Ich verstehe so schlecht. Er schwankt, steht nicht ruhig.
Malen Sie noch Bilder für die Deutschen?
Nein. Ich darf nicht mehr raus. Ich mache Listen von Büchern. Aus der Klosterbibliothek von Cherov zusammengestohlen. Davon lebe ich. Und brauche so lange, wie es geht. Ein Gestapo-Auftrag. Aber raus darf ich nicht mehr wie voriges Jahr. Seitdem haben wir so gut wie keine Bäume mehr gesehen. Keine Wiesen, keine Felder, Flüsse und Bäche, keine Wege, keine Seen. Nur der Himmel ist uns geblieben. Und die Sonne. Die Wolken und manchmal der Mond. Einmal noch, Friedmann, möchte ich gehen. Fort. Laufen. Immer weiter. Endlos.
Die Russen rücken vor. Ich bin sicher, bald sind sie da. Und wir werden das noch erleben.
Ich verstehe Sie so schlecht. Er ist irgendwie anders als sonst. Wie ein Schatten. Ein Schemen zwischen Brennnesseln und Kletten. In der Hitze des Mittags.
Es kann nicht mehr lange dauern. Die Deutschen werden fort sein, für immer. Es kann nicht anders sein. Und die Mauern vom Ghetto werden weg sein, unauffindbar. Und wir werden frei sein. Ich sehe es vor mir, zum Greifen nah.
Die Russen waren hier und sind wieder gegangen. Dann kamen die Deutschen. Bleiben Sie doch mal stehen, Friedmann. Warum drehen Sie sich immer um und wieder zurück und wieder um? Bleiben Sie doch endlich einmal stehen. Im November werden wir alle liquidiert.
Ich kann es nicht.
Die Juden von Lublin sind verschwunden. Ich habe gehört, auf Eisenbahnwaggons getrieben und weggefahren. Wohin? Niemand weiß es. Friedmann, die Juden einer ganzen Stadt können doch nicht verschwinden. Spurlos. Wie Wind. Wir werden alle liquidiert. Im November.
Ich kann das nicht glauben. So etwas ist unmöglich. Die Russen rücken vor. Wir müssen aushalten.
Zu spät. Viel zu spät.
Sie dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Die Deutschen werden schon nervös. Sie bekommen Angst.
Gerüchte. Das Ghetto lebt von Gerüchten. Aber bleiben Sie doch endlich stehen und sprechen Sie lauter. Ein Gerücht aus Warschau. Hören Sie mich, aus Warschau. Ich werde es Ihnen erzählen. An der Grenze vom großen zum kleinen Ghetto, wo die Jelesna-Straße die Chordna-Straße kreuzt, die breite Straße, die gehört zum arischen Teil. Hören Sie zu, da stehen deutsche Wachposten. Die müssen den Verkehr regeln. Und wenn's Ihnen passt, lassen Sie die Juden über die Chordna ins andere Viertel. Wenn's Ihnen passt, hören Sie zu, die Wachen, was tun sie? Fangen sich alte Juden ein, Männer und Frauen, fast Verhungerte, Lahme, Krüppel, holen eine Straßenkapelle aus dem Ghetto, die muss spielen. Und die Alten und Lahmen und Krüppel und Verhungerten müssen tanzen. In der Gluthitze des Mittags, stundenlang hören sie, tanzen. Und die Passanten sehen zu. Und manchmal dürfen sie über die Straße, über die Chordna und die anderen tanzen, tanzen, tanzen. Das Fallen. Endlose Mauerringe des Tages, der Nacht, Ring nach Ring. Und das brennende Tier des Rückens. Friedmann, was ist? Gleitet davon? Warten Sie, Friedmann. Die Mauern verschwinden, lösen sich auf. Die Mauern sind fort. Ich sehe das Haus, die Hand, das Pflaster, die Pfütze. Das Haus, es ist verbrannt in diesem alten Krieg, aber es ist das Haus, immer das Haus, das ich nie verlassen habe. Das gelbe Haus gegenüber die Apotheke am Ring der gelböden Stadt. Josef, Josef, das bin doch ich. Josef, halt, warte auf mich.
Durch die dunkle Wohnung im ersten Stock des steinernen Hauses am Ring ging jeden Tag der ganze große Sommer hindurch. Die Stille zitternder Luftschichten, die glänzenden Sonnenquadrate mit ihren fanatischen Träumen auf dem Fußboden, die Melodie eines Leierkastens aus der tiefsten goldenen Ader des Tages geholt, zwei, drei Takte eines Refrains irgendwo auf einem Klavier gespielt, immer wieder von Neuem, ohnmächtig zusammenbrechend in der Sonne, auf den weißen Trottoiren verloren, im Feuer des tiefen Tages. Nach dem Aufräumen ließ Adela Schatten in die Zimmer, indem sie die leinernen Jalousien herabließ. Dann fielen die Farben um eine Oktave. Das Zimmer füllte sich mit Schatten, wie versenkt in das Licht der Meerestiefe, noch trüber zurückgeworfen von den grünen Spiegeln. Und die volle Glut des Tages atmete...
Atmete schwer auf den Jalousien, die von den Träumen der Mittagsstunde leise wogten. Du hast recht, Josef. Du hast recht. Es ist das Haus des Vaters. Nimm mich mit, hörst du? Josef, ich hatte dich fast vergessen. Du bist ich. Immer noch bist du ich. Wie in Träumen hast du dich von mir gelöst und bist geblieben bei mir. Für immer. Nimm mich mit. Zeig mir wieder die Verwandlungen meines, deines, unseres toten Vaters. Nimm mich mit.
Ach, du bist's, Josef. Komm mit in die Küche, das Essen ist bald fertig. Deine Mutter hat Kopfweh und sitzt auf dem Kanapee im Salon. Sie möchte nicht gestört werden.
Ja, Adela. Und der Herr Vater?
Dein Herr Vater, du kennst ihn doch. Was macht er immer so wunderliches Zeug? Ich glaube gar, er fängt an, sich wieder einmal zu verwandeln. Ach, diese Verwandlungen, die den gnädigen Herrn überfallen, von einem Tag auf den anderen. Darüber vergisst er ganz auf seine Geschäfte. Und die Leute stehen im Laden und bekommen keine Seide und keinen Stoff. Nichts. Und er bezahlt keine Rechnungen. Ja, du weißt. Und wie er kürzlich durchs Geschäft geflogen ist, übers Kontor hin, spindeldürr. Wie ein Weberknecht. Man spricht in der ganzen Stadt darüber. Und jetzt... Also ich weiß mir nicht mehr zu helfen, diese entsetzliche Geschichte mit den Vögeln. Aber komm mit auf den Dachboden. Wir wollen nach dem gnädigen Herrn sehen. Seit Tagen habe ich ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen.
Das Vogelunternehmen meines Vaters war der letzte Ausbruch der Farbigkeit, der letzte und glänzende Kontermarsch der Fantasie, welchen dieser unverbesserliche Improvisateur, dieser Fechtmeister der Einbildungskraft, auf den Schanzen und Gräben des schalen und öden Winters aufführte. Heute erst verstehe ich das einsame Heldentum, mit dem er Mutterseelen allein, dem grenzenlosen Element der stumpfen Langeweile, den Krieg erklärte. Jegliche Unterstützung beraubt, ohne Anerkennung unsererseits, verteidigte dieser wundervolle Mann die verlorene Sache der Poesie. Er war eine Zaubermühle, in deren Trichter die Kleie öder Stunden geschüttet wurde, um dann im Getriebe in allen Farben und Gewürzdüften des Orients zu erblühen. Mit großem Aufwand an Mühe und Geld ließ sich mein Vater aus Hamburg, aus Holland, aus afrikanischen zoologischen Stationen befruchtete Vogeleier kommen, die er auf dem Dachboden riesigen Hühnern zum Ausbrüten unterlegte. Kurz darauf schlüpften die Vögel aus, wahre Scheusale an Gestalt und Gefieder, mit riesigen, fantastischen Schnäbeln, die sie sofort nach ihrer Geburt weit aufrissen. In Körben und in Watte untergebracht, reckte diese Drachenbrut auf dünnen Hälsen die blinden, mit dünnem Flaum bedeckten Köpfe, und quakte lautlos aus stummen Kehlen. Mein Vater veranstaltete Vogelhochzeiten, schickte Brautwerber aus, band in Luken und Löchern des Dachbodens anmutige und sehnsuchtsvolle Bräute fest und brachte es tatsächlich fertig, dass der Dachboden unseres Hauses, eine gewaltige, schindelgedeckte Mansarde, eine richtige Vogelherberge, eine Arche Noah wurde, in die Geflügelte jeglicher Art aus fernen Ländern geflogen kamen. Nur noch selten kommt mein Vater vom Dachboden herunter, um etwas zu essen oder zu trinken. Ich habe den Eindruck, dass er gleichsam immer kleiner wird, abmagert und zusammenschrumpft.
Josef, bitte, gieß mir noch etwas ein vom Tee. Ja, danke. Der Tee ist gut, heiß. Josef, mein Sohn, denk dir, der Kondor, der mit den riesenhaften, staubigen Schwingen. Josef, er frisst. Endlich frisst er. Hast du schon einmal, Josef, ein solches Prachtexemplar von Kondor gesehen? Stellt sich grimmig mit weisem Blick aus unergründlichen Augen. Und er frisst. Endlich frisst er. Wenn du einmal heraufkommst in mein Reich, schau ihn dir einmal an.
Ja, Herr Vater.
Und die leuchtenden, schillernden Farben und artistischen Muster des Vs. Der ist groß geworden. Du wirst ihn kaum wiedererkennen. Glaub mir, Josef, ich kenne den V. Wenn du einmal heraufkommst in mein Reich, dann schau ihn dir einmal an.
Ja, Herr Vater, ganz gewiss, ja. Was haben Sie, Herr Vater?
Na? War das nicht ein gelungener Scherz, mein Junge?
Josef, träum nicht. Gnädiger Herr? Gnädiger Herr? Wo sind Sie? Hallo, gnädiger Herr! Siehst du ihn, Josef?
Nein, Adela, nirgends. Er muss irgendwo zwischen den Vögeln sein.
Dieser Gestank, das ist ja widerlich. Da, Josef, gib mir den Besen.
Welchen Besen?
Frag nicht so dumm, Junge. Da an der Tür, na gib schon her. Dieser Gestank ist widerlich, nicht auszuhalten, gnädiger Herr. Wo sind überhaupt die Fenster? Alles voll Dreck, undurchdringlicher Dreck und Staub, ekelhaft. Hier muss Luft rein, gnädiger Herr, so geht das nicht weiter. Raus mit euch, aber schnell weg mit diesem Kropfzeug. Dieses widerliche Gekröse überall, ekelhaft. Der Kot, los, weg mit euch, du. Da hast du und du auch und du. Haut ab, weg mit euch, los, verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Da kriegst du noch einen und du auch. Guck nicht so blöd, hau bloß ab, da nimm das und du auch.
Mein Vater hatte zunächst in seiner Verwirrung versucht, sich mit den Vogelscharen Arme schwingend in die Luft zu erheben und war dann zusammengesunken, auf einem Tisch sitzen geblieben, mit bekümmertem und beschämtem Gesicht.
Das Mittagessen ist fertig, gnädiger Herr. Wenn Sie kommen wollen, es ist angerichtet. Und du, Josef, marsch hinunter. Der Gestank hier muss sich erst einmal verziehen.
Josef, halt, geh nicht fort. Die Hand, das Pflaster, die Pfütze fallen. Bohrende Wunde, verschwimmende Wolken im Blau-Weiß des Himmels. Stille. Josef, weg. Ich, weg. Josef ist ich. Das Grau, dieses eine nie gesehene, nicht weichende Grau darin.
Löwe ist tot.
Was sagen Sie? Löwe ist tot?
Der Zahnarzt.
Aber der hatte doch einen mächtigen Beschützer.
Sie müssen fort. Können Sie nicht zu Freunden nach Lemberg?
Löwe ist tot. Löwe. Hören Sie. Bleiben Sie stehen. Stillstehen. Hören Sie. Ich habe Papiere. Falsche Papiere. Seit langem. Aus Warschau. Es gibt ein Versteck. Ein sicheres, im arischen Teil. Ich habe falsche Papiere. Aber was ist? Bleiben Sie stehen. Er zittert, wankt, gleitet über den Boden. Was ist, wenn man mich erwischt? Am Tor. Was ist, wenn man mich erwischt und falsche Papiere? In Warschau habe ich niemand, nichts. Hier sind die Verwandten. Friedmann, ich kann nicht weggehen. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich habe es versucht. In Lemberg, Warschau, Paris. Ja, Paris. Ich bin zurückgekommen. Immer zurückgekommen. Die Hand, das Pflaster, die Pfütze. Wart nicht mit dem Essen auf mich. Es kann nicht mehr lange dauern, die Mauerringe. Tiefer fall ich. Tiefer. So tief über meinen Füßen weit. Oben ein Blauhimmel. Friedmann weg. Verweht. Drüben. Josef gleitet heran. Sanft ein Kind. Ich bin es. Bin Kind in den Gassen der gelben einzigen Stadt. Im Haus am Ring. Für immer. Josef, nimm mich mit zu den Zimtläden. Warte auf mich. Ich will aufstehen.
Komm.
Jakob, was ist? Was hast du? Ist etwas passiert?
Nein, nur, ich glaube, vielleicht ist es hier. Warte mal. Ich verstehe das nicht.
Was ist denn? Was suchst du?
Ja, ich glaube also, ich habe wohl mein Portemonnaie vergessen.
Wie ärgerlich. Meinst du, dass das Dienstmädchen?
Adela?
Na, ich denke, es wäre doch zu verlockend für sie, wenn du das Portemonnaie zu Hause liegen ließest, Jakob.
Du meinst?
Man kann nie wissen. Vielleicht könntest du Vaters Portemonnaie holen, Josef. Es ist noch früh und wenn du nicht trödelst, schaffst du es bestimmt, rechtzeitig zur Vorstellung wieder hier zu sein. Sind ja nur ein paar Schritte.
Ja, Josef, bitte sei so gut, mein Sohn. Es muss auf der Kommode liegen, hinten im Kontor.
Worauf wartest du noch? Hast du etwa Angst?
Nein, nein, wirklich nicht. Ich gehe schon. Herr Vater.
Ich trat in die von der Illumination des Himmels bunte Winternacht hinaus. Es war eine jener hellen Nächte, in welchen das Sternenfirmament so ausladend und verzweigt ist, als ob es zerfallen, zerbrochen und in ein Labyrinth einzelner Himmel unterteilt wäre, die ausreichten, einen ganzen Monat lang die Winternächte mit Sternen zu versorgen und mit ihren silbernen und gemalten Lampenschirmen alle nächtlichen Erscheinungen
Vorfälle, Abenteuer und Karnevale zu bedenken.
Es ist ein unverzeihlicher Leichtsinn, in einer solchen Nacht einen kleinen Knaben mit einer wichtigen und dringenden Mission zu betrauen.
In ihrem Zwielicht vervielfältigen, verwirren und tauschen sich die Gassen gegenseitig aus. Es öffnen sich in der Tiefe der Stadt sozusagen Zwillingsgassen, Doppelgängergassen, Lügengassen und Scheingassen. Die bezauberte und verwirrte Fantasie entwirft trügerische Stadtpläne, scheinbar seit langem bekannt und bewusst, auf welchen diese Gassen ihren Platz und Namen haben, während die Nacht in ihrer unerschöpflichen Fruchtbarkeit nichts Besseres zu tun hat, als immer neue und schwärmerische Konfigurationen zu liefern.
In einer solchen Nacht ist es unmöglich,
durch die dunklen Gassen hinter dem Ringplatz zu gehen, ohne sich in Erinnerung zu bringen, dass zu dieser nächtlichen Zeit bisweilen noch einige jener sonderbaren und so verlockenden Läden geöffnet sind, die man tagsüber gewöhnlich vergisst. Ich nenne sie die Zimtläden, wegen der dunklen Tönung des Holzes, mit dem sie getäfelt sind. Schwach beleuchtet, dunkel und feierlich schwelgten ihre Eingeweide in dem tiefen Geruch von Farben, Lack, Weihrauch, bitte sehr, bengalisches Feuer, Zauberkistchen und hier, junger Herr, Briefmarken längst verschwundener Länder, chinesische Abziehbilder, Indigo, Kolophonium aus Malabar und etwas ganz Besonderes, Eier exotischer Insekten, Papageien, Tukane, lebende Salamander und Basilisken, Alraunenwurzeln, Nürnberger Mechanismen, Homunkuli in Blumentöpfen. Schauen Sie sich ruhig überall um, junger Herr. Hier zum Beispiel Mikroskope und Fernrohre und vor allem in jener Vitrine seltene und seltsame Bücher, alte Folianten voll wunderlicher Stiche und betäubender Geschichten. Beflügelt von dem Wunsch, die Zimtläden zu besuchen, bog ich in eine mir bekannte Gasse ein und flog mehr, als ich ging, dahin, ängstlich darauf bedacht, nicht den Weg zu verlieren. Aber so sehr ich mich bemühte, die Gassen wurden fremd, und ich hatte das Gefühl, mich von den Läden immer weiter zu entfernen. Das Mondlicht, am Himmel in tausende Schäfchen und silberne Schuppen aufgelöst, war bleich und hell wie am Tag. Parks und Gärten schimmerten schwärzlich in dieser silbernen Landschaft.
Vormer, junger Herr?
Ja, bitte.
Bitte einzusteigen. Hier! Da bleibe ich, junger Herr. Da gibt's ein gutes Bier. Fahren Sie allein weiter, junger Herr. Hier haben Sie die Zügel.
Ich kann keine Kutsche steuern. Aber das Pferd, ein altes, weißes Droschkenpferd, wusste, wie es fahren sollte. Durch Vorstadtgassen zwischen Gärten und Häusern dahin. Die bunte Landkarte des Himmels vergrößerte sich zu einer unendlichen Kuppel, auf der fantastische Länder, Ozeane und Meere mit den Linien astraler Wirbel und Strömungen, den strahlenden Linien der himmlischen Geographie gezeichnet, funkelten. Die Luft zum Atmen wurde leicht und leuchtend wie silbernes Gras. Es duftete nach Veilchen. Unter dem wie weiße Karakullämpchen wolligen Schnee drängten sich zitternde Anemonen hervor, einen Funken Mondlicht in den zarten Blütenkelchen. Der ganze Wald schien von tausend Lichtern und Sternen illuminiert zu sein, die reichlich vom Dezemberhimmel fielen. Die Luft atmete den geheimnisvollen Frühling, die unsägliche Reinheit des Schnees und der Veilchen.
Wir fuhren in ein hügeliges Terrain. Die Linien der Buckel mit den nackten Ruten der Bäume behaart, hoben sich wie sanfte Seufzer dem Himmel entgegen. Ich erblickte auf diesen glücklichen Hängen ganze Gruppen von Wanderern, die zwischen dem Moos und den Büschen die herabgefallenen und vom Schnee nassen Sterne sammelten.
Ich war glücklich. Meine Brust saugte gierig
den süßen Frühling der Luft, die Frische der Sterne und des Schnees ein. Der Weg wurde steil, das Pferd rutschte und schleppte mühsam die Kutsche hinter sich her. Was ist? Was hast du dort an deinem Bauch? Was ist das für eine Wunde so groß? Und so blutig und schwarz? Pferd, warum hast du mir das nicht gesagt?
Mein Lieber, das ist für dich, sagte das Pferd und wurde ganz klein, wie ein Holzpferdchen.
Josef, komm, wo willst du denn hin?
Warum kommst du nicht zur Schule?
Es ist Zeit, komm.
Kehr um.
Aber es ist doch Nacht, ihr seid viel zu früh. Ich gehe zum Ring zurück. Die Morgendämmerung kommt und verschwindet.
Die Morgendämmerung kommt und verschwindet. Josef, nimm mich mit. Warte.
Diese Frau, behaart von Kopf bis Fuß. Sehen Sie, hören Sie. Große Bazzo, bitte näher zu treten. Erfahren Sie Ihre wunderliche und unglaubliche und nie gehörte und unerhörte Geschichte.
Los, Macho.
Ich, Anna Schilak, geboren zu Karlowitz in Mähren, hatte einen spärlichen Haarwuchs.
Da hören Sie selbst, treten Sie näher, meine Herrschaften. Rabosei! Prosche Banzwa, Prosche Barzo! Hier sehen Sie die Sensation der Sensationen! Diese Frau, früher ein Glatzkopf am ganzen Körper. Kaum zu glauben, und jetzt? Sehen Sie selbst, Prosche Barzo! Hören Sie, treten Sie näher, erfahren Sie Ihre wunderliche und unglaubliche und unerhörte und nie gehörte Geschichte.
Los!
Ich, Anna Schilak, geboren zu Karlowitz in Mähren, hatte einen spärlichen Haarwuchs.
Da hören Sie selbst, meine Herrschaften, treten Sie näher, große Banstwa! Ins Zelt hinein, es kostet fast nichts. Einen Heller nur und erfahren Sie die unglaubliche Geschichte. Wo, meine Herrschaften, sind die Haare hergekommen? Sehen Sie die völlig behaarte Anna Schilak? Hören Sie vom wunderbaren und wunderlichen Wunder Gottes?
Na, Bub, komm.
Ich, Anna Schilak, geboren zu Karlowitz in Mähren, hatte einen spärlichen Haarwuchs.
Die Hiob war sie heimgesucht von der Fügung Gottes. Fast ohne Haare auf dem Kopf. Schauerlich sah sie aus. Ihr könnt's euch denken, aber die Leute in Karlowitz verziehen ihr, weil sie brav war und tugendhaft und betete. Sie betete und betete und betete. Und wirklich, der Herr nahm den Fluch der Glatzköpfigkeit von Annas Haupt und Körper davon. Ganz und gar wurde sie von göttlicher Weisheit erleuchtet und braute ein Spezifikum, eine wunderbare Arznei, meine Herrschaften. Proschebanstwa! Raboisei! Zu ihrem Antlitz eine mitreißende Fruchtbarkeit verlieh. Sie bekam einen Pilz aus Haaren. Und alle anderen auch. Das ganze Städtchen verfilzte von Tag zu Tag mehr.
Na, zeig schon.
Na, Bub, ist das ein Pilz? Fass zu, keine falsche Scham. Na, zieh mal dran.
Hallo, sei kein Feigling.
Na, sind das Haare? Oder sind das keine Haare?
Ja, Herr, sind Haare.
Na, sehen Sie, Proschemanstma, Rabuisei, der Pilz ist echt. Hier in diesem grünen Fläschchen ist die geheime Arznei, die Tinktur, das unerhörte Spezifikum. Wenn Sie auch etwas brauchen gegen allgemeine Kratze, hier kaufen Sie den Zaubertrank. Nur 4 Heller. Kaufen Sie. Es kostet fast nichts.
Ich, Anna Schilak, geboren zu Karlowitz in Mähren, hatte einen spärlichen Haarwuchs.
Fahler Dämmer. Ohne Sonnenstrahlen. Das blutige, warme Eisen brennt mich um, zerreißt mich überall, Rücken, Herz und Augen, im Brunnen, in den schwärzeren Ringen, Stille, nie gehörte Stille, endlose Ringe des Brunnens, kein Boden, kein Grund, endlose Ringe der Nacht, endlos das Grau des Mittags, das Grau wird das Weiß, überall das Weiß, komm zu mir. Die Kirschblüten, überall die Kirschblüten, Truskawiec, endlich Truskawiec. Diesen Mai kann niemand fortnehmen. Komm näher zu mir. Lass dich noch einmal umarmen, Geliebte. Bist du noch immer in Truskawiec? Bist du nicht in Warschau? Lebst du? Liegst du nicht auf dem Pflaster, dem gelben Pflaster?
Ich bin hier. Ich lebe. Ich liege nicht auf gelbem Pflaster. Komm.
Bleib. Bleib im Kirschenweiß der Blüten. Halt mich fest. Du bist die Wärme des Tages, des Mittags, der Nacht, der Dämmerung. Du bist die mattgrünen Blätter der Bäume, der krustigen Äste. Deine Arme, Janina, deine weißen Arme am Anfang der Nacht.
Meine weißen Arme am Anfang der Nacht.
Du lächelst. Wie kannst du lächeln? Lebst du? Bist du in Warschau? Bist du nicht in Borisow? In Borisow wie Anna, auf gelbem Pflaster mit blutigem Kopf?
Ich bin in Warschau. Ich lebe. Ich bin nicht in Borisow wie Anna, mit blutigem Kopf auf gelbem Pflaster.
Bleib in meinen Armen. Hast du mich nicht vergessen?
Nicht vergessen.
Bleib in diesen dünnen Armen. Die Hand, das Pflaster, die Pfütze. Warte mit dem Essen auf mich, es kann nicht mehr lange dauern. Deine weißen Arme am Anfang der Nacht, die Wärme, alles warm. Wo bist du gewesen, Janina? Bleibst du endlich bei mir? Du bist die Wärme des Tages, der Nacht, der Blätter und Äste, Kirschenweiß der Blüten. Du lächelst im Kirschenweiß der Blüten Morgen und Mittage. Janina, bleibst du endlich da, bei mir?
Nein. Geh.
Ich kann nicht gehen. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich bin Kind. Bleib in meinen Armen. Janina, geh nicht. Sie ist fort. Verweht. Ich bin Kind. Josef. Für immer Josef. Nimm mich mit zum Vater. Zu meinem. Zu deinem. Meinem. Toten Vater.
Die Reise dauert lange auf dieser vergessenen Nebenlinie, auf der nur einmal wöchentlich ein Zug verkehrt. Nie habe ich Waggons so archaischen Typs gesehen, geräumig wie Zimmer, dunkel und voller Verstecke, hohe Kanapees, auf die sich niemand zu setzen traut. Überall zieht es, die Türen sperrangelweit offen. Überall Abfälle.
Guten Tag, mein Herr.
Guten Tag.
Ihr Billet, bitte. Danke. Wir sind gleich da, mein Herr.
Aber ich sehe nirgends ein Stationsgebäude.
Dort entlang, mein Herr. Den Weg hinter der Böschung.
Über eine schmale weiße Landstraße gehe ich in das Dickicht eines Parks, dann durch Wälder, an den Bäumen dunkle, fast schwarze Blätter. Über eine Holzbrücke erreiche ich das Sanatorium. 93, 94, 99, 56, 61. Hundertdreiundzwanzig Zimmer und kein Mensch.
Halt! So warten Sie doch, halt! Haben Sie meine Depesche erhalten? Warum sagen Sie nichts? Sie sehen aus wie ein Zimmermädchen, so sagen Sie doch etwas. Ich komme von weit und habe in diesem Haus telegrafisch ein Zimmer bestellt. Also an wen soll ich mich wenden?
Ich weiß es nicht, gnädiger Herr.
Was soll das heißen?
Vielleicht gehen Sie ins Restaurant. Jetzt schlafen alle. Wenn der Herr Doktor aufsteht, werde ich Sie anmelden.
Schlafen? Es ist Tag draußen und noch lange nicht Nacht.
Bei uns schläft man ständig. Wussten Sie das nicht? Außerdem ist es hier niemals Nacht.
Also gut, wo ist das Restaurant?
Den Gang hinunter, bitte.
Hallo? Hallo? Ist hier niemand? Ich würde gerne etwas essen.
Seltsam. Ein Buffet auf den Tischen, Essensreste, Trinkgelder, schmutzige Servietten. Ich würde einfach einen von diesen Kuchen probieren. Er riecht nach Äpfeln und Zimt.
Was machen Sie denn dort?
Verzeihung, ich wollte...
Der Herr Doktor lässt bitten. Folgen Sie mir. Bitte einzutreten.
Ah, guten Tag. Gotthard. Ich bin der leitende Arzt des Sanatoriums. Wir haben Ihr Telegramm erhalten und sofort eine Anstaltskutsche auf die Station geschickt. Aber Sie sind mit einem anderen Zug gekommen. Leider ist die Bahnverbindung nicht die beste. Wie fühlen Sie sich?
Lebt mein Vater noch?
Natürlich lebt er. Allerdings in den situationsbedingten Grenzen. Sie wissen ja ebenso gut wie ich, dass vom Gesichtspunkt Ihrer Heimat aus betrachtet der Vater gestorben ist. Das lässt sich im Großen und Ganzen nicht rückgängig machen. Dieser Tod wirft auch einen gewissen Schatten auf seine hiesige Existenz, wie ich zugeben muss.
Aber mein Vater selber, er weiß es doch nicht. Und vermutet es auch nicht?
Sie können ganz beruhigt sein. Unsere Patienten vermuten nichts. Können gar nichts vermuten. Der ganze Trick besteht darin, dass wir die Zeit zurückgestellt haben. Wir sind hier um ein bestimmtes Intervall, dessen Größe sich nicht beschreiben lässt, früher dran. Hier ist also der Tod Ihres Vaters einfach noch nicht Tatsache geworden. Ich meine jenen Tod, der ihn bei Ihnen daheim schon erreicht hat.
In diesem Fall ist mein Vater gerade beim Sterben? Oder doch dem Tode nahe?
Sie verstehen mich nicht. Wir reaktivieren hier die Vergangenheit mit allen ihren Möglichkeiten. Damit also auch mit der Möglichkeit einer Genesung. Aber jetzt werden Sie Ihren Vater sicherlich sehen wollen. Ich werde Sie führen. Wir lassen unsere Patienten lange schlafen und schonen so ihre Lebensenergie. Treten Sie bitte leise ein. Ihr Vater schläft. Legen Sie sich auch hin. Das ist das Beste, was Sie im Moment für ihn tun können. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Das Zimmer ist geradezu leer, grau und nackt. Zutiefst erregt betrachte ich das magere, ausgemergelte Gesicht des Vaters, das jetzt von der Arbeit des Schnarchens vollauf in Anspruch genommen ist. Ein Gesicht, das in ferner Trance seiner irdischen Hülle entkleidet, irgendwo an einem entlegenen Ufer seine Existenz in feierlicher Aufzählung ihrer Minuten beichtet.
Ich habe mich herzlich gefreut, dass du gekommen bist, Josef. Ich fühlte mich hier so allein. In meiner Lage darf man sich freilich nicht beklagen. Ich habe schon schlimmere Dinge erlebt, wie du weißt. Komm, mein Junge. Steh auf, setz dich zu mir. Der Tee ist fertig. Das Gebäck ist gut. Komm, ich muss dir eine Neuigkeit mitteilen. Lach nicht, aber ich habe hier einen Laden gemietet. Ich habe mich, weißt du, herzlich gelangweilt. Du kannst dir nicht vorstellen, was für eine Langeweile hier herrscht. Und so habe ich wenigstens eine Beschäftigung. Aber stell dir nicht gleich Herrlichkeiten vor. Woher auch? Im Vergleich zu unserem alten Laden ist der neue nur eine Bude.
Bei uns zu Hause würde ich mich einer solchen Krambude schämen. Aber hier, wo wir so viele unserer Prätensionen aufgeben mussten, nicht wahr, Josef? Und so lebt man doch irgendwie. Aber schlaf ruhig noch ein bisschen, Josef. Später besuchst du mich dann im Laden, nicht wahr? Ich eile gerade dorthin, um zu sehen, wie die Geschäfte gehen. Erinnerst du dich an den Optikerladen am Ring? Gegenüber von der Apotheke? Gleich daneben ist unser Geschäft. Es hat noch kein Schild, aber du findest es auch so. Auf Wiedersehen, Josef.
Durch das menschenleere Labyrinth des Sanatoriums, in dem alles schläft, gehe ich hinaus. Hinter dem Tor umweht mich die schwere und süße Luft dieses besonderen Klimas. Es ist ein Tag, gleichsam durch einen Trauerflor betrachtet. Die reichliche, faltige Luft umwindet mir das Gesicht mit einem weichen Tuch. Es hat die flaue Süße abgestandenen Regenwassers.
Fisch, Fisch, kaufen Sie Fisch, junger Herr.
Was für eine merkwürdige, verwirrende Ähnlichkeit mit dem Ringplatz meines Heimatstädtchens.
Kaufen Sie Fisch, junger Herr.
Eier, Mohrrüben, Kaffeeol.
Fisch.
Sehen Sie,
Fisch.
Mal her, kaufen Sie Kaffeeol.
Fisch, junger Herr.
So ein großer Kopf.
Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie, ich will nichts kaufen. Aber können Sie mir vielleicht sagen, wo sich hier am Ring ein Optikerladen befindet? Bitte.
Da herüber, gerade gegenüber, junger Herr. Fisch, Fisch, kaufen's Fisch.
Ach, Josef, schön, dass du kommst. Es ist ein Brief für dich da. Er liegt auf dem Schreibpult zwischen den Papieren.
Warum setzt sich der Herr Vater nicht? Vater passt gar nicht auf sich, wo er doch so krank ist.
Josef, du siehst doch, ich habe zu tun. 4, 7, 13, 18, 23. Du kannst hinten ins Kontor gehen und dort lesen. Du siehst selber, dass hier kein Platz ist.
Ich gehe ins Kontor, aber als ich ankomme, ist es fort. Der Vater ist verschwunden, ich bin woanders. So lebt man in dieser Stadt. Die Zeit verrinnt und alle schlafen. Zu jeder Tageszeit, an jedem beliebigen Ort.
Wir treiben hier eine komplizierte Sache ohne Anfang und Ende.
Ich schlafe.
Infolgedessen kommen irgendwo unterwegs beiläufig ganze Zeitintervalle abhanden. Wir verlieren die Kontrolle über die Dauer des Tages. Und verlernen schließlich auf ihr zu bestehen. Ohne Trauer verzichten wir auf das Skelett der ununterbrochenen Chronologie, auf deren aufmerksame Kontrolle wir einmal im früheren Leben...
Ich weiß nicht, wie lange oder ob ich überhaupt mit Dr. Guttard gesprochen habe. Jedenfalls ist er nicht mehr da. Plötzlich bin ich im Bett in meinem Zimmer, dann wieder fort. Ich weiß nicht mehr, was wann geschieht und wo. Ich trete zur Mittagszeit in ein Restaurant am Ring.
Sehr delikat, wirklich sehr delikat, Adam. Ach, bringen Sie mir bitte von dem vorzüglichen Bœuf.
Sehr wohl, der Herr Jakob. Einen Moment, bitte schön.
Ja, und dann dazu, ja, dazu noch eine Karaffe vom Rotwein, Adam. Also, wie gesagt, noch eine Portion von diesem überaus schmackhaften Rostbeef. Meine Herrschaften, das zergeht. Glauben Sie mir bitte auf der Zunge. Adam.
Mein Herr.
Bitte jetzt noch eine Schale mit jener Schildkrötensuppe. Und später dann vielleicht, ich sagte es ja bereits, dieses Rostbeef. Und dann dazu eine Karaffe Herben, also bitte Herben, Rotwein.
Gewiss, gnädiger Herr. Wünschen der gnädige Herr zusätzlich ein Dessert?
Oh ja, vortrefflich, ein Dessert. Vielleicht Buchteln, warme Buchteln mit Zwetschgenresten. Aber im Vertrauen, Adam, bitte eine Portion für vier Personen. Haben Sie mich verstanden?
Aber gewiss doch, sehr wohl, der Herr. Bitte schön.
Ich gehe nach Hause ins Sanatorium, wanke müde ins Zimmer und finde den Vater.
Ach, Josef. Josef, ich liege seit 2 Tagen ohne Pflege hier. Die Klingeln für das Personal sind unterbrochen. Kein Mensch kümmert sich um mich. Selbst der eigene Sohn verlässt mich, einen schwerkranken Menschen, und steigt den Mädchen in der Stadt nach. Hör, wie mein Herz schlägt.
Vater, so beruhige dich doch. Erhol dich. Schlaf.
Halt, Fräulein. Jetzt laufen Sie mir aber nicht mehr weg. Was ist hier los? Die Verhältnisse in diesem Sanatorium sind ein Skandal. Ich habe festgestellt, dass die Leitungen der elektrischen Klingeln gleich über den Türen der Krankenzimmer aufhören und nirgends hinführen. Niemand kümmert sich um uns. Ich will Dr. Gauthier sprechen.
Gerade ist er in den Speisesaal. Verzeihung. Aber er ist im Operationssaal. Verzeihung. Aber er ist im Restaurant.
Dr. Gauthier ist überhaupt nicht hier gewesen. Seit Jahren hat in diesem Haus keine Operation mehr stattgefunden. Dr. Gauthier schläft.
Josef, Schreckliches passiert. Die Invasion der feindlichen Armee hat die Partei der Unzufriedenen in der Stadt ermutigt, mit der Waffe in der Hand auf die Straße zu gehen, um die friedlichen Bürger zu terrorisieren. Sieh doch, dort, das sind die Attentäter. Die Männer in den schwarzen Anzügen, mit den weißen, auf der Brust gekreuzten Riemen. Schweigend tragen sie ihre Karabiner. Und unter ihren Zylindern hervor werfen sie ironische und dunkle Blicke auf uns.
Aber nein. Sie sehen aus, als ob sie einen Lachreiz zurückhielten, der diese ganze Mystifikation entlarven würde.
Unsinn, Josef. Ich muss in den Laden hinüber. Geh sofort nach Haus. Du würdest mir nur im Weg stehen.
Durch die Seitengassen stehle ich mich aus dem Menschenauflauf davon und erreiche nach langen, schläfrigen Irrwegen das Sanatorium von der Rückseite. Aber, mein Gott, der grässliche Hof und des Sanatoriums. Es scheint, dass er nicht angebunden ist. Mein Gott, er kommt zu mir, näher. Wohin? Er kommt näher und näher. Immer näher. Seine Schnauze direkt vor mir, aber er kann nicht weiter, Gott sei Dank, seine Kette ist abgewickelt. Niemals zuvor habe ich eine solche Bestie gesehen, aber wie mächtig ist die Suggestion der Angst? Das ist doch ein Mensch. Ein Mensch an der Kette. Es ist ein Hund, ohne allen Zweifel, aber in menschlicher Gestalt. Die Beschaffenheit des Hundes ist eine innerliche und vermag sich ebenso gut in menschlicher wie in tierischer Gestalt zu manifestieren. Der da vor mir knurrt, alle Zähne schrecklich gebleckt, ist ein Mann mittlerer Statur mit schwarzem Bart.
Mein Herr, wenn Sie gestatten, so beruhigen Sie sich doch. Ich werde Ihnen die Kette abnehmen. Kommen Sie.
Danke. Vielen Dank. Ich bin Buchhalter. Ich möchte Sie immer begleiten.
auf allen ihren Wegen. Auf ewig. Verstehen Sie? Sie haben mich gerettet. Sie haben...
Was arbeiten Sie?
Ich bewache... Rechnungen. Ich tue dies und tue das.
Sie werden gewiss Geld brauchen. Halt! Aus! Schluss! Bei Fuß! Kommen Sie mit auf mein Zimmer, mein Herr. Wir werden es uns dort ein wenig angenehm machen.
Wenn Sie dies wünschen. Ja, ja. Ich tue dies und tue das. Ich folge Ihnen überall. Hin.
Manchmal stolpert er über einen Stein, über einen Erdklumpen. Und dann zerbricht infolge der Erschütterung sein Menschengesicht. Es bricht. Die Bestürzung taucht zur Hälfte auf, bereit zum Sprung eines Hundes. Ich halte das nicht mehr aus. Über der Stadt ein Feuerschein. Der Vater irgendwo im Feuer der Revolution, im brennenden Laden, Dr. Gotthard nicht zu sprechen. Fort, fort von hier, irgendwohin.
Danke. Ja, ich tue dies und tue das. Ich folge Ihnen. Überall hin.
Machen Sie es sich bequem. Ich gehe ins Restaurant und hole Cognac.
Oh.
Hand aus! Schluss! Bei Fuß! Sie bleiben hier sitzen. Sie warten hier ruhig auf mich. Bis gleich, mein Herr. Ich gehe langsam den Korridor entlang zum Ausgang durch das Tor. Die Bestürzung des Ungeheuers, wenn es merkt, dass es betrogen wurde. Die Rückkehr der Furie in den Buchhalter. Der Rückfall in die mit unbändiger Kraft ausbrechende Wut, das barbarische Knurren. Die Ankunft meines Vaters im Sanatorium. Sein ahnungsloses Klopfen an der Tür und das Zusammentreffen mit der Bestie. Ein Glück, dass der Vater im Grunde genommen nicht mehr lebt, dass ihn das eigentlich nicht mehr erreicht. Ich hoffe es wenigstens.
Bitte einsteigen.
Leb wohl, Vater. Leb wohl, du Stadt, die ich nie mehr sehen werde.
Die Hand, das Pflaster, die Pfütze, Regen. Es kann nicht mehr lange dauern. Der Vater, wenn er zurückkommt und findet, die Bestie, er ist tot, er schläft. Ich schlafe nicht, aber bin müde, müde, müde. Die Wärme. Fort. Stehende Kälte, überall stehende Kälte. Steif. Friedmann, kennst du, wenn es steif ist? Arme, Beine, Hals, das brennende Tier des Rückens. Der Brunnen. Die Ringe hören nicht auf. Halt, stehen bleiben. Ich fange die Wärme, ich fange die Wärme nicht. Kirschblüten. Wart nicht mit dem Essen, es kann nicht mehr lange dauern. kann nicht mehr. Die Wiesen, die Hunde, die Menschen, Männer, Frauen, Kinder fallend im Schneeregen und Sonne und Hitze und Weißgrau des Winters und deine Arme, Bleibarme im Weiß der Blüten, im leuchtenden Blutrot des Ahorns, dieses einzigen kranken Herbstes, Schneewind, dunkler Blüten. Warte nicht.
Selbstverständlich, Frau. Ja, der Bub. Seine einzige Freude, Frau. Ja, grüß dich, Günther. Was führt dich her? Willst du dich auch ein bisschen amüsieren? Was ist?
Oberscharführer, du hast meinen Juden getötet. Den Zahnarzt. Und ich deinen. Diesen Maler.
Name: Schulz. Bruno. Geboren am 12. Juli 1892 in Drohobyč, Galizien. Nachts geboren. Beruf: Maler, Zeichenlehrer und Schriftsteller. Besonderes Kennzeichen: bucklig. Erschossen am 19. November 1942, dem sogenannten Schwarzen Donnerstag, im Ghetto Drohobyč. Schütze: SS-Scharführer Karl Günther. Ort: Tschatzki, Ecke Mickiewicz-Gasse. Zeit: mittags.
Das Ende der Träume von Matthias Brandt. Musik: Peter Keitzer. Landau: Günther Tabor. Günther: Holger Madin. Berichterstatter: Max Volkert Martens. Bruno Schulz: Peter Radke. Friedmann: Heinz Rabe. Josef: Branko Samarowski. Adela: Christine Prober. Jakob: Hans Madin. Mutter: Eva Katharina Schulz. Erster alter Mann: Fritz Mellinger. Alte Frau: Hilde Dülke. Kutscher: Anton Rattinger. Anpreiser: Peter Neusser. Anna Schillag, Eva Mannhardt. Janina, Tatja Seibt. Kondukteur, Eduard Wildner. Zimmermädchen, Johanna Elbauer. Gotthard, Gerd Warmeling. Adam, Manfred Schuster. Hundmann, Peter Säum. Zweiter Altermann, Herbert von Boxberger. Kinder, Keren Meirowitz und Raphael Tichauer. Regieassistenz, Michael Kirner. Schnitt, Ingeborg Görkner. Ton, Klaus Krüger. Regie, Bärbel Jarchow. Für dieses Hörspiel hat der Autor Motive aus den Erzählungen August, die Vögel, die Zimtläden und das Sanatorium zur Todesanzeige von Bruno Schulz in der Übersetzung von Josef Hahn verwendet. Eine Produktion des RIAS Berlin.